Die älteste Demokratie der Moderne wird bald 250 Jahre alt, falls sie bis dahin überlebt. Die USA stehen vor einer Zerreißprobe, den Präsidentschaftswahlen im November. Egal, ob der Gewinner Joe Biden heißen wird oder Donald Trump, das politische System bröckelt schon jetzt. Ist die Demokratie in den USA am Ende? In dieser 11KM-Folge lernen wir zwei US-Amerikanerinnen kennen, die ihr Land auf ganz unterschiedliche Weise retten wollen. Mit Wahlzettel oder Waffe. Gudrun Engel, Leiterin des ARD-Studios in Washington, hat sie getroffen und nimmt uns mit, mitten rein in die USA. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni. Und heute Abend treffen die Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump aufeinander in ihrem ersten TV-Duell. Hallo Gudrun.
Hallo. Wir sind bei Sharon Anderson zu Hause. Die hat eine kleine Farm in Etowah. Das ist wirklich mitten im Nirgendwo in Tennessee. Und da züchtet sie Maultiere. Das ist ihre große Leidenschaft. Und sie lebt da mit ihrem Mann Larry und ihrem Hund und eben ihren Maultieren. Und generell ist Tennessee ja ein sehr ländlicher Bundesstaat. Das heißt, da ist eben viel Feld, viel Wald, viel Wiese drumherum. Und man fährt immer sehr lang, bis man die Nachbarn mal sieht. Und ja, da lebt sie und dahin hat sie mich eingeladen, sie zu besuchen. Ich habe Sharon kennengelernt bei der Anklageerhebung gegen Donald Trump in Atlanta im vergangenen Sommer.
In den USA erregt ein Polizeifoto von Ex-Präsident Trump Aufsehen. Er musste sich in einem Bezirksgefängnis in Atlanta ablichten lassen, wo Trump wegen Wahlbetrugs angeklagt ist.
Wir saßen da alle um dieses Gefängnisgebäude rum, wo der berühmte Mugshot, dieses berühmte Fahndungsfoto von Donald Trump entstanden ist, das jetzt auf sämtlichen Tassen und T-Shirts und so weiter ist.
Anschließend kam Trump gegen eine Kaution frei und nutzte das Foto für Wahlwerbung.
Und da waren ziemlich viele Trump-Anhänger und die meisten von denen sind ja wirklich, ja, ich sag mal, wilde Gestalten. Ne? Und Sharon stach so raus, weil die sieht so ganz normal aus. Also Sharon ist eine ganz normale 67-jährige amerikanische Rentnerin. Ist ein ganz warmherziger Mensch, sehr herzlich, sehr offen. Sie lacht viel und hat uns dann eben sofort eingeladen und gesagt, ja, ihr wollt über Donald Trump sprechen, gar kein Problem, machen wir, kommt mich besuchen, ich wohne da und da, und hatte überhaupt keine Berührungsängste und wir waren sofort mittendrin.
He's not a pop star, he's not a country star, I could care less about pop stars, he's the United States star. I don't follow him as a groupie.
Aber sie steht halt voll auf Donald Trump, weil sie glaubt, dass der Einzige ist, der dieses Land eben in eine gute Zukunft führen kann.
If anybody other than Donald J. Trump goes into that office, this country is lost.
Sie fährt wirklich zu jeder Trump-Veranstaltung in der Umgebung hin. Jetzt muss man dazu sagen, die ist natürlich Rentnerin, die hat nicht viel Geld. Ihr Mann Larry ist auch Rentner. Aber das kostet natürlich Geld, die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie machst du das? Und sie kocht tatsächlich Holunderbeeren-Sirup und den verkauft sie im Internet.
What else do we do next?
The cinnamon, cloves and ginger. I've mixed that up.
And then I stir it?
Yes, there you go.
Sie sagt, nur Trump kann eigentlich dieses Land noch retten. Worum geht's ihr da?
Sie ist gar keine Republikanerin. Sie hat auch ein T-Shirt. Da steht drauf, I don't vote Republican, I vote for Donald Trump. Aber sie hat natürlich schon so diese ganzen sehr konservativen, auch sehr christlichen Grundwerte, wo sie halt einfach sagt, wir müssen uns für Donald Trump entscheiden, weil...
We feel safer. We feel more respected. We feel more... secure in our budgeting, our finances. We feel more secure with our military.
Die Grenze ist ein Problem. Da kommen zu viele rüber, von denen wir nicht wissen, wer die sind und was die machen. Wir müssen Donald Trump wählen, weil der Einzige ist, der ja auch international ernst genommen wird. Sie sagt,
we feel the respect from other countries, from other nations' leaders. Right now we're a laughing stock.
Ich bin so stolz auf mein Land, ich bin so stolz auf Amerika, aber wir sind eine Lachnummer geworden international. Ja, Donald Trump, der redet mit Putin und der redet mit Kim Jong-un und alle anderen machen so diplomatisches Wischiwaschi und uns nimmt ja keiner mehr ernst. Das ist ein großer Punkt für Sie. Es geht ja auch nicht um Demokraten oder Republikaner oder eine politische Idee. Es geht ihr wirklich um die Person Donald Trump. Er ist für Sie der Einzige, der dieses Land noch retten kann. Und das hat sie mir auch genauso gesagt, wenn irgendjemand anderes außer Donald Trump im Amt wäre, wäre dieses Land verloren. Und davon ist sie total überzeugt.
Okay, also Sharon steht weiter hinter dem Ex-Präsidenten, wie viele andere Trump-Fans auch, trotz der Gerichtsverfahren gegen ihn. Das haben wir erst kürzlich auch in der eigenen FKM-Folge in aller Tiefe analysiert. Verlinken wir euch in den Shownotes. Zurück zu Sharon nach Tennessee.
Sie hat mich eingeladen zum Zelten. Es war eine ganz interessante Erfahrung, weil da eben dann nicht nur Sharon war, sondern auch viele von Sharons Freunden. Und die denken halt alle ähnlich. Die Gespräche waren dann auch sehr hitzig, muss man sagen. Weil ich gefragt habe, der glaubt ja auch, dass die Wahl gestohlen ist.
I think in the 2020 election, I think he won that election. I think it was stolen from me.
Aber es gibt ja mittlerweile mehr als 40 Gerichtsurteile, die gesagt haben, die Wahl ist auf keinen Fall gestohlen.
I don't trust the current system. No, there's got to be changes made.
Die Wahl ist auf jeden Fall gestohlen. Donald Trump hätte gewinnen müssen und so. Und dann habe ich eben auch, und das ist ja der kritische Punkt, der hier die Nation wirklich spaltet, dann habe ich nach dem 6. Januar gefragt, nach dem 6. Januar 2021.
Unfassbare Szenen, die sich mitten in der US-Hauptstadt abspielen.
Da haben ja Trump-Anhänger eben das Kapitol in der Hauptstadt gestürmt.
Den Sitz des Kongresses, der Herzkammer der amerikanischen Demokratie.
In der Überzeugung, dass die Wahl gefälscht und Trump eben eigentlich rechtmäßiger Präsident sei. Wie stehen Sharon und ihre Freunde denn dazu?
Die waren sogar da. Also sie waren bei der Rede vorher. Am 6. Januar 2021 hat Donald Trump eine große Rede gehalten, hier in Washington. Die Wahl war gestohlen. Dass jetzt im Kapitol mein Nachfolger quasi bestätigt wird, ist falsch und die Demokratie ist in Gefahr. Geht dahin und demonstriert friedlich und guckt euch das mal an. Sharon sagt ganz klar, hätte Donald Trump in dieser Rede gesagt, geht und stürmt das Kapitol, dann hätte sie auch ein paar Steine vom Kapitol mit nach Hause genommen. Und das hat mich natürlich total geschockt. Da gibt es diese Frau, die so wahnsinnig herzlich und lebenslustig und lebensfroh ist, die sich engagiert ehrenamtlich für ihre Gemeinde, für ihre Kommune, die 4 Kinder großgezogen hat, die mitten im Leben steht.
If it takes a civil war to get the country righted again, I would rather live through or after or be killed in a civil war. To write the country that is so upside down right now. I'd rather do that than live in what this country is right now.
Ich wäre bereit zu sterben für dieses Land in einer Revolution. Das hat mir erstmal ziemlich die Sprache verschlagen.
So you would then try to turn over an election result with violence, really, Sharon?
I would try to right a wrong. War is the only thing that changes history. It's the only thing that makes major changes.
Also ich glaube, jeder hat die Bilder vom 6. Januar 2021 vor Augen, so wie auch jeder die Bilder vor Augen hat, wie die Twin Towers in New York am 11. September 2001 einstürzen. Das sind so Bilder der Geschichte, die kennt man, ja? Der Schock, dass es so weit kommen konnte, ist bei ganz vielen ganz, ganz tief drin. Und dann hat mich einfach überrascht, dass mir Leute sagen, ja, wieso? Das ist doch ganz normal. wenn wir um unser Recht und um unser Land betrogen werden, weil so empfinden sie es ja, dann holen wir es uns zurück und wenn es sein muss, mit Gewalt. Ein halbes Jahr vor der Wahl sind es 20%, die das sagen. 20% der Amerikanerinnen und Amerikaner finden, es ist okay, Gewalt einzusetzen, um den eigenen politischen Willen durchzusetzen. Jeder Fünfte. Wir haben hier 334 Millionen Menschen. Wenn jeder Fünfte eine Knarre auspackt und dafür sorgt, seinen Willen in Selbstjustiz durchzusetzen, dann haben wir hier Bürgerkrieg. Also wir sind natürlich in einem Land, wissen wir auch, die Vereinigten Staaten, 427 Millionen Waffen. Jeder hat 1,5 Waffen zu Hause. Ich habe jetzt keine. Das heißt, irgendjemand anders muss schon mal mindestens 3 haben. Das sind keine guten Aussichten.
Sharon ist ja ein Beispiel für diese krasse Spaltung, die es in den USA schon länger gibt. Gibt es denn jetzt eigentlich nur noch diese zwei Lager und nichts mehr dazwischen?
Naja, das Problem ist halt einfach, dass wir in den Vereinigten Staaten ein Zwei-Parteien-System haben. Und das heißt, du bist halt entweder in dem einen oder in dem anderen. Es gibt keine Grautöne oder Zwischentöne wie bei uns, wo man eine größere Auswahl hat. Sondern am Ende muss man sich halt entscheiden, entweder für die Demokraten oder für die Republikaner. Das heißt, man entscheidet, und das ist deshalb halt auch sehr schwarz-weiß. Wenn du nicht für uns bist, wenn du nicht in unserem Lager bist, dann bist du gegen uns, dann bist du im anderen Lager.
Und wohin führt das?
Also ich erlebe eine sehr große Politikverdrossenheit, gerade so im mittleren Westen und in den Bundesstaaten, die wir Flyover States nennen, weil alle immer nur drüber fliegen, aber nie hingucken, was da eigentlich gerade passiert. So Kansas, Kentucky, Oklahoma, wenn ich in Pennsylvania habe ich mit Leuten gesprochen, aber alle sagen immer, ja, die da in Washington, ne? Also keine Ahnung, was die da machen, aber die wissen ja gar nicht, was uns hier umtreibt. Es gibt Landstriche, da fährt man 50 Meilen zum nächsten Supermarkt und dann gibt es da noch nicht mal frisches Gemüse, sondern nur Tiefkühlsachen, weil man die Sachen so lang transportieren muss. Es gibt ganze Kommunen, die sind nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen und so weiter. Also es gibt verschiedene Amerikas, würde ich sagen. Und da gibt es halt viele Menschen, die sagen, ja, für uns tut ja keiner was. Die jungen Leute sind halt frustriert, weil sie sagen, was ist denn das für eine Auswahl? Der eine ist fast 82 und der andere ist 78 und die machen da ihr Ding und keiner überlegt sich, wie unsere Zukunft aussehen soll auf diesem Planeten. Für die jungen Leute ist Klima ein Riesenthema, für alle anderen Amerikaner null. Aber das führt halt dazu, dass sie halt sagen, so, ja, warum soll ich da überhaupt hingehen? Auf der einen Seite ist Sharon die Rentnerin, auf der anderen Seite habe ich Molly Duffy getroffen in Ohio. Das ist eine ganz junge Frau, es ist eine Studentin der Politikwissenschaft und die brennt für die Demokratie und die brennt für Politik. Die ist auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass eben nicht Gewalt irgendwas retten kann, sondern politische Beteiligung, politische Teilhabe und Demokratie.
Hi, my name is Molly Duffy.
Und deswegen hat sie bei einer Sendung mitgemacht, die ist so wie die Höhle der Löwen, da geht man hin und pitcht eine Idee.
So the Democracy Bus is a early voting transportation service for all students.
Und sie hatte eben eine Idee, wie man viele junge Leute in Ohio zur Wahl bringen kann. Und dafür hat sie so eine Art, ja, Stipendium, Geld bekommen. Und das setzt sie jetzt eben ein, um ganz viele von ihrer Demokratieidee zu überzeugen. Und dann waren wir eben in dieser kleinen Studentenstadt, ganz zauberhafte kleine Studentenstadt in Ohio, waren wir auf dem Campus vor allem unterwegs. Wir standen da und haben Handzettel verteilt und Donuts und wollten eben andere Studierende ansprechen und sagen, hey, habt ihr euch schon zur Wahl registriert?
You guys have a plan for Election Day?
Die brennt halt wirklich für das, was sie da tut.
All of these T-shirts are all like civic engagement T-shirts.
Okay. Election protection.
Yeah. This is like a people's agenda vote T-shirt. Voting is my superpower.
Oh, voting is my superpower. I like that. I still like that one.
Yeah.
So wie andere halt irgendwie eine T-Shirt-Sammlung haben von Rockkonzerten, bei denen sie waren, oder von Taylor Swift oder so, hat Molly Duffy halt eben eine komplette Sammlung mit T-Shirts von politischen Veranstaltungen. Und ihr Lieblings-T-Shirt ist eben eins, da steht halt drauf:
Democracy is a verb. It's my first ever civic engagement shirt that I got. I actually wore this when I was an election judge in 2021.
Sagt auch, ja, Demokratie ist ein Tunwort, weil wir etwas dafür tun müssen. Wir müssen uns für die Demokratie einsetzen.
Und engagiert sich Molly für Demokratie parteiübergreifend oder ist sie für eine der beiden großen US-amerikanischen Parteien aktiv?
Tatsächlich habe ich sie gefragt, was sie wählt. Und sie hat gesagt, sie weiß es noch nicht, weil sie tatsächlich das Gefühl hat, und da geht es ihr wie mehr als 70% der Amerikanerinnen und Amerikaner, also mehr als 70% der Amerikanerinnen und Amerikaner wollen ja weder Donald Trump noch Joe Biden. In Deutschland würde man sagen, man hat hier die Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Amerikaner sind sehr viel eleganter. Die sagen,
I'm like, choose the lesser of the two evils.
Also das kleinere Übel. Und Molly selber hat gesagt, sie weiß noch nicht, wer für sie das kleinere Übel ist. Aber sie geht auf jeden Fall wählen. So, das ist ihre Botschaft.
Warum braucht es diese Initiative von Molly überhaupt? Warum ist es so schwierig, die jungen US-Amerikanerinnen und Amerikaner zur Wahl zu bewegen?
Also es gibt ganz viele Hürden und Schwierigkeiten, warum das nicht so einfach ist, wie bei uns wählen zu gehen. Und bei uns ist es ja so, man kriegt irgendwann einen Personalausweis, man ist irgendwo gemeldet und dann kommt automatisch die Wahlberechtigung in Briefkasten und den Hinweis, hier bitte geh in Grundschule XY und so weiter. Das ist in den Vereinigten Staaten nicht der Fall, sondern man muss sich aktiv registrieren lassen. Und die Hürden dafür, dass man sich registrieren lässt, sind auch immer wieder erhöht worden in den vergangenen Jahren. Ein Beispiel. Früher konnten Studierende sich registrieren mit ihrem Studentenausweis. Der hat gereicht, dann sind die mit dem Studentenausweis ins Wahllokal und haben gewählt. Da gab es jetzt ganz viele Gesetzesänderungen im vergangenen April und jetzt brauchen die eine Photo-ID, also das heißt ein Führerschein, wo ein Foto drauf ist. Amerikaner haben ja in der Regel keinen Pass, sondern die haben einen Führerschein und damit reisen die innerhalb der Vereinigten Staaten. Aber viele Studierende haben eben noch keinen Führerschein, weil es auch teuer ist. Insofern, das schließt schon mal viele aus. Und deswegen hat Molly eben gesagt, sie will vor allem die jungen Menschen, die Gen Z, die will sie motivieren, weil die haben natürlich viele andere Themen, so ihr Studium dies und dies und dies. Und dann ist es eine hohe Hürde, sich registrieren zu lassen. Deswegen will sie ihnen helfen. Deswegen will sie die Leute zum Wahllokal bringen. Sie will die Leute zum Registrieren bringen. Sie will sicherstellen, dass auch die jungen Menschen gehört werden.
And hopefully in the next 4 years we'll have people who are actually qualified and able to like have a good presidency without fear of them dying in office.
Wir haben also ein hürdenreiches Wahlsystem, ziemlich alte Präsidentschaftskandidaten, eine tiefe gesellschaftliche Spaltung und auch, wir haben es eben gehört, eine wachsende Gewaltbereitschaft. In welchem Zustand ist die US-amerikanische Demokratie?
Ich würde sagen, sie ist angeschossen, um mal in dem Bild zu bleiben. Das macht mir Sorge. Ich glaube, dass viele das erkannt haben. Also zumindest Joe Biden hat das erkannt.
Today we're here to answer the most important of questions. Is democracy still America's sacred cause?
Joe Biden redet bei jeder Wahlkampfveranstaltung und auch bei jeder Rede im Ausland, jetzt wieder beim D-Day, immer über die Demokratie.
That's what the 2024 election is all about. The choice is clear. Donald Trump's campaign is about him.
Wie wichtig die Demokratie ist, wie wichtig es ist, die Demokratie zu schützen, aufrechtzuerhalten.
He's willing to sacrifice our democracy. Put himself in power.
Jetzt muss man sagen, wir haben auch noch ein halbes Jahr bis zur Wahl. Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner treffen eine Entscheidung, wen sie denn tatsächlich faktisch wählen. So Ende September, so im Oktober geht das so langsam los. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass alle, die das Ganze verfolgen und betrachten, sich schon Sorgen machen, inklusive uns hier im Studio.
Was für Sorgen sind das?
Naja, gerade was die Gewaltbereitschaft angeht, ist halt einfach die Frage, was passiert. Natürlich, wir haben die Bilder vom 6. Januar alle vor Augen und wir wissen halt einfach nicht, was passiert, je nachdem, wie die Wahl ausgeht. Also es gibt ja zwei Szenarien und beide sind nicht besonders prickelnd.
Okay, lass uns die beiden Szenarien einmal durchgehen. Was passiert, wenn Donald Trump im November erneut zum US-Präsidenten gewählt wird?
Er hat so eine Art Drehbuch, was dann kommen könnte. Das heißt Project 25, also weil 25 geht es ja dann los mit der Präsidentschaft. Das ist ausgearbeitet worden von einem sehr konservativen Think Tank hier. Und da stehen halt im Prinzip so seine Programmpunkte schon drin. Sowas wie, ich schaffe diverse Ministerien ab, ich entlasse 40.000 bis 50.000 Staatsbedienstete, ich führe die verschiedenen Dienste zusammen, also hier CIA und Secret Service und so weiter, von denen brauchen wir alle nicht so viel und die führen wir zusammen und die sind mehr unter meiner Gewalt und so weiter und so weiter. Und er äußert sich natürlich auch schon immer entsprechend, dass man merkt, dass er halt antidemokratische Tendenzen hat, weil er eben immer mal wieder jetzt schon eine dritte Amtszeit ins Spiel gebracht hat, weil er zum Beispiel sagt, ja, am ersten Tag agiere ich wie ein Diktator, dann mache ich verschiedene Gesetze, die jetzt in Kraft sind, einfach rückgängig. Als erstes mache ich mal die Grenze zu und er guckt sich das natürlich ab bei denen, die er bewundert. Ja? Also bei, ich meine, Putin, Erdogan, diese ganzen Autokraten, die quasi alles außer Kraft gesetzt haben, damit sie regieren können, bis sie ins Gras beißen. Und das findet er schon sehr attraktiv.
Und das andere Szenario, Joe Biden gewinnt die Wahl. Was passiert dann?
Inneramerikanisch wäre das natürlich, sagen wir mal, eine Herausforderung, weil wenn Biden gewinnt, werden die Trumpisten auf jeden Fall sagen, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das tun sie ja jetzt immer noch beharrlich, auch bei der vergangenen Wahl. 70% der Republikaner glauben, die vergangene Wahl ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das heißt, sollte Biden gewinnen, glaubt diese Hälfte einfach, Biden hat nicht gewonnen, sondern Trump wurde um die Wahl betrogen. Und dann ist eben dieses leider, dieses Bürgerkriegsszenario wahrscheinlich. Man muss das leider so sagen. In dem Moment, wo Trump sagt, mir wurde die Wahl gestohlen und wir holen uns unser Land und unsere Demokratie zurück, gibt es mit Sicherheit sehr viele, die dann, wie Sharon Anderson, bereit wären, zur Waffe zu greifen und eine Revolution anzuführen.
War is the only thing that changes History. It's the only thing that makes major changes.
Also du denkst echt, Sharon aus Tennessee, die freundliche Rentnerin, die würde ihren Worten wirklich auch Taten folgen lassen und wenn Trump verliert, zur Waffe greifen?
Ich würde gerne sagen nein, aber ich befürchte ja.
Mhm.
Also das ist das Entsetzliche, weil ich habe jetzt wirklich viel Zeit mit dieser Frau verbracht und es ist wirklich ein sehr liebenswerter Mensch. Und deswegen ist es so unvorstellbar. Das spaltet die Gesellschaft, das spaltet Familien, das spaltet Freundeskreise. Aber ja, ich glaube, Sharon ist so davon überzeugt, im Recht zu sein. Das ist ja genau der Punkt. Die sagen ja nicht, wir machen einen Bürgerkrieg oder eine Revolution, sondern die sind ja der festen Überzeugung, dass ihnen das zusteht. Dass es ihr Recht ist, für ihr Land sich einzusetzen, weil ihre Vorfahren das auch schon gemacht haben.
Because there's people that 6 foot under that guaranteed that right to me. And I'm not slapping them in the face.
Unsere Ur-Ur-Urgroßväter, die liegen jetzt hier 6 feet under, die haben dafür gekämpft, dass ich hier das Recht habe, meine Freiheit zu leben und so weiter. Und die sind nicht umsonst gestorben. Dafür setze ich mich ein.
Also, zwei Möglichkeiten. Wenn Trump gewählt wird, dann könnte er die USA weniger demokratisch regieren. Und bei einem Sieg von Biden, da erwägen dann Teile der Bevölkerung sehr real eine gewaltsame Revolution. Mal ziemlich provokant gefragt, ist die US-amerikanische Demokratie überhaupt noch zu retten?
Meine Beobachtung ist, dass die Menschen die Demokratie jetzt schon seit so, so vielen Jahren für garantiert nehmen. Und meistens weiß man erst wertzuschätzen, wenn man etwas verloren hat, was dann nicht mehr da ist. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich hoffe, dass alle vorher merken, was da auf dem Spiel steht. Ich hoffe, dass es zu retten ist. Ich meine, die haben ihre Verfassung, jetzt ist Ende Juni, also jetzt gerade vor 248 Jahren saß Jefferson in Philadelphia und hat diese Verfassung geschrieben. Das hat lange gehalten. Ich hoffe, dass es nicht mit Donald Trump untergeht. Immer wenn ich gefragt werde und sage so, naja gut, also das Fazit ist halt, wir haben entweder wahrscheinlich Bürgerkrieg im Land oder einen Krieg außerhalb des Landes, dann ist es so wahnsinnig destruktiv und ich würde so wahnsinnig gerne irgendwas Positives sagen, weil ich berichte über dieses Land. Die Amerikaner sind eine fantastische Gesellschaft, die haben so viel tolle Eigenschaften und die machen so viele tolle Dinge und es ist so bitter, das zu sehen und ich würde so wahnsinnig gerne was Positives sagen, aber die Aussichten sind gerade eher trüb.
Danke, Gudrun, für deine Einschätzung.
Sehr, sehr gerne.
Für ihre Doku WTF USA, Trump gegen Biden, sind Gudrun Engel und ihre Kollegin Ulrike Brinker quer durch die USA gereist. Im Film lernt ihr neben Molly und Sharon noch weitere Menschen kennen, die eine besondere Sichtweise auf den Wahlkampf haben. Zum Beispiel ein Republikaner aus Wyoming, der nicht für Trump stimmen will. Lohnt sich da nochmal reinzuschauen, den Link packen wir euch in die Shownotes. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Da schauen wir bei FKM auf ein gespaltenes Land im Wahlkampf in Europa. Wir reisen am Freitag vor den Neuwahlen durch Frankreich. Bis dann. Und passend zur ersten TV-Debatte von Biden und Trump noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr regelmäßig mit Infos und Analysen rund um die USA versorgt werden wollt, dann hört doch mal rein in Amerika, wir müssen reden. Findet ihr genau wie uns in der ARD-Audiothek.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.